Köln Campus.
Bei unserem Producer-Special dürfen natürlich auch unsere Locals nicht fehlen. Köln hat eben nicht nur den Rhein und den Dom, nein, auch in Sachen Producer hat Kölle einiges zu bieten. Twit One zum Beispiel, der hat dieses Jahr bereits sein 6. Album auf Melting Pot Music rausgebracht. Natürlich nicht 6 in diesem Jahr, sondern insgesamt. 2 davon mit seinem Homie Hulk Hoden, der ist ebenfalls Kölner. Und mein Kollege Sven hat Twit One mal wieder im Groove Attack besucht, um mit ihm über sein neues Album zu reden. Objet Trouvé heißt das. Und genau, neben dem Album ging es noch um tägliche Herausforderungen, mit denen ein Beatmacher so zu kämpfen hat.
Ich bin heute bei Twit One zu Gast im Plattenladen Groove Attack. Und wir wollen über sein neues Album reden. Und da muss ich schon passen, weil ich nie Französisch hatte. Kannst du mir bitte sagen, wie es richtig ausgesprochen wird?
Objet Trouvé. Ich hatte Französisch, aber ja, ich gehe immer davon aus, dass das jetzt richtig ist.
Aber du hast gelernt, dass es richtig ist, so wie du es aussprichst.
Ich gehe einfach stark davon aus, ja. Ja, doch, ich habe auch schon mal einen Muttersprachler das so sagen hören.
Okay, ich verstehe. Wir werden heute über dein neues Album reden, aber nicht nur über dein neues Album. Und zwar machst du ja schon sehr, sehr lange Musik inzwischen. Und hier in Köln, wo auch deine musikalischen Ursprünge liegen. Und Köln ist ja inzwischen im deutschen Hip-Hop und auch so eine ziemlich bekannte Stadt geworden. Und in der letzten Dekade hatten wir, als es Corona noch nicht gab, immer wieder verschiedene Veranstaltungsorte hier in Köln, wo auch die Jungs aus den USA vorbeigekommen sind und eine sehr florierende Deutschrap-Szene, an denen nicht zuletzt auch du und deine Leute, deine Freunde von NPM oder Entourage mitverantwortlich für sind. Und wie siehst du selbst da deine Stellung mit dem Plattenladen hier, mit Radio Love Love, inzwischen Twits Soul Hits oder ich glaube Twits Hits heißt es jetzt seit kurzem nur noch. Und wie ist da deine Stellung auch als Produzent natürlich? So, wie siehst du das im deutschen Hip-Hop?
Also immer noch auf jeden Fall eher Untergrund. Aber an sich meine Stellung jetzt oder Köln oder...
Was hast du damit zu tun, dass Köln zum Beispiel inzwischen auch ein Ort ist, den die Leute als Hip-Hop-Stadt sehen? So?
Ja, also ich und meine Leute, sag ich mal, haben uns hier auch einfach ja breit gemacht oder es uns gemütlich gemacht. Hier ist auch eine gute Stadt, um, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie wütet, um gute Veranstaltungen zu machen und um gut zu connecten, weil Köln jetzt auch nicht so riesig ist, ne? Hat ja immer noch so, man läuft sich über den Weg und hängt ab und macht Sachen und hat sich einfach sowas so entwickelt und so festgesetzt so über die Jahre. So gibt so viele Leute, also ne, wenn ich so durch mein Telefon scrolle, sind das eigentlich alles DJs, Beatmacher, ein, zwei Dealer vielleicht und aber ansonsten echt hauptsächlich Freunde, die Musik machen.
Ist das denn etwas, was du oder ihr explizit fördert, auch zum Beispiel, ihr habt hier mal Beatmacherabende, ihr habt den hier im Groove Attack den Donnerstagsabends, den ihr Spätkauf, glaube ich, nennt, wo ihr auch mal jüngere Beatmacher hier hattet, von denen ich vorher noch nichts gehört habe. Ist das irgendwie sowas, was ihr euch nicht auf die Fahne schreibt, oder aber wo ihr eine Art Verantwortung für habt und wo ihr denkt so, hey, wir sind hier länger schon in Köln, Köln hat uns so viel gegeben, wir wollen was zurückgeben und die Talente fördern, in Anführungszeichen?
Dass hier auch dann jüngere Leute Platten kaufen, um damit neue Platten zu machen oder Beats. Und Groove Attack Plattenladen war ja schon immer wieder mal so Ort für solche Sessions. Damals gab es hier diese Freestyle Sessions. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Uwe weiß das noch. Ne? Aber ich kann mich erinnern, so in den späten 90ern oder so um den Dreh war hier auf jeden Fall auch immer wieder mal, war es donnerstags, glaube ich, auch. So Freestyle Session. Und ich meine, der Ort bietet sich an.
Du kannst dich bestimmt auch noch ans Stecken erinnern. Natürlich kannst du es. Du hast ein Fotoband herausgegeben. Ich meine, da war donnerstags auch ein besonderer Abend. Da war Live Jazz früher, kann das sein? War das der Donnerstag?
Ja, ab irgendwann war da, ich weiß nicht mehr wann genau, aber gab es da immer donnerstags Live-Jazz, genau.
So kleine Sessions, genau. Der Donnerstag scheint ein guter Tag hier auf der Maastrichter Straße zu sein. Kannst du uns was über den Fotoband erzählen? So, du warst da wahrscheinlich Stammgast. Was ist das Stecken? Was hat das für eine Bedeutung hier in der Szene gehabt? Und was kann man in deinem Fotoband sehen?
Im Fotoband kann man Fotografien aus den Jahren 2000, was steht nochmal vorne drauf? 2005 bis 2011 oder so sehen?
Ich glaube schon, ja.
Was steht da? 2005 bis 2011. Genau, das war so halt echt eine gemütliche, leicht runtergekommene, sehr charmante Bar hier die Straße runter. Erste Bar, wo ich auch aufgelegt habe, habe ich mich damals noch mit Lazy Jones mit einem Tape, einer Musikkassette beworben. Er hat eine Seite gemacht, ich eine Seite, um da auflegen zu dürfen. Und genau, es hat sich dann auch irgendwie so ergeben. Und dann habe ich da lange aufgelegt und irgendwann auch Fotos gemacht.
Und gibt es diesen Fotoband noch zu haben?
Wir haben noch ein paar... ein paar Copies haben wir noch hier, ja.
Vielleicht nehme ich mir da direkt mal eine mit. Ne?
Ey, auf jeden Fall, das ist ein gutes Dokument.
Definitiv.
Und ich habe halt jetzt die Zeit genutzt, so, wo man jetzt keine Auftritte hatte etc., um mal die ganzen Fotos zusammenzusuchen, die besten rauszusuchen und dann halt diesen Fotoband zu machen. Und da war halt auch immer wieder Live-Action. Da sind Leute aufgetreten, so Dwelly, Fat Cat, Elzai, Planet Asia, Ken Kick, Wild Child. Wer Rang und Namen hatte und in der Stadt war und oder ein Day Off, der ist auf jeden Fall ins Stecken gegangen. So.
Ja. Wie läuft's denn bei euch persönlich mit dem Lockdown? Wie kommst du klar? Was sagt vor allen Dingen natürlich der Kopf? Was hast du gemacht? Und wie kommst du durch? Oder ihr hier auch zusammen natürlich mit dem Groove Attack?
Oder überhaupt für ein Einzelland ist das natürlich so ein super GAU. Aber wir haben halt noch immerhin so die Möglichkeit, ein bisschen online zu machen, aber da der Plattenladen natürlich mehr ist, der ist ja auch Therapiezentrum, Bar und kultureller Begegnungsort, so wäre es schon echt schön, wenn wir wieder Leute hier unten sehen würden. So. Für mich persönlich so habe ich gemerkt, so das Auflegen vermisse ich schon sehr, aber ich kann mich auch gut alleine beschäftigen. Es gab ja auch eine lange Zeit, wo ich nicht auflegen war oder keine Gigs hatte, so, und da habe ich dann auch zu Hause abgegangen oder in Bars oder zu Hause Beats gemacht, und das mache ich jetzt momentan auch. Beats.
Was ich immer wieder lese und höre, ist, dass deine Stimme sehr beliebt ist bei Fans und auch Nicht-Fans. So. Und ich meine, wir haben sehr gute Produzenten. Mir fällt einer ein, der Dexter, der einfach mal angefangen hat zu rappen, und ich glaube, es verkauft sich zumindest. Und man hört dich mal auf einer Eloquent-Platte mal einen Skit sagen, man hört dich auf deiner eigenen Platte mal einen Skit sagen. Bei 4-Track-Boy und Echo Man habe ich dich mal gehört, so, und bei Radio Love Love hört man dich natürlich immer. Warum machst du denn nicht mal einen Dexter oder einfach mal, ja, Gesangsalbum, Sprachgesang, fängst mal an zu rappen oder so?
Hey Mann, das überlasse ich den Profis ich bin glücklich, wie das läuft. Beats machen und hier und wieder ein Skit. Ja. Oder ja, das reicht mir.
Kommen wir zu deinem neuen Album. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, nochmal wiederholen, wofür das Objet Trouvé?
Einfach, irgendwann muss man sich ja auf einen Namen festlegen, so, ne? Und ich hatte irgendwann den Ordner, wo die ganzen Beats drin waren, und der hieß halt Objet Trouvé. Und weiß ich gar nicht mehr, wo ich über den Begriff gestolpert bin, aber ich dachte, das ist ganz passend, so, dass man halt echt irgendwas findet und das dann in einen neuen Kontext setzt, so wie jetzt wir zum Beispiel Picasso, der den Fahrradlenker und den Sattel genommen hat und den Stierkopf draus gemacht hat. So, ne? Und das habe ich halt mir so vorgestellt, dass ich das halt so musikalisch gemacht habe. Zum Beispiel hier bei dem Intro Gambit, da ist ja so eine Beatbox am Anfang von so einem New York High School Jam irgendwie so, und dazu kommt aber so eine Harfe. Diese Kombination ergibt halt was ganz Neues, so meiner Meinung nach. Und
aber es ist nur der Beatboxer, ist das eine Sample, die Harfe hast du dann dazugefügt, oder kommt die Harfe auch noch in dem Sample dann mit rein?
Nee, ist aus einer anderen Quelle so.
Das hat aber super gepasst, ne? Auch seine Intonierung so. Das
ja, wie der Fahrradsattel und der Lenker.
Du hast auch so auf einem Skit hast du es so ein bisschen angedeutet. Bist du so ein Kreuzworträtsel-Typ? Machst du Kreuzworträtsel?
Ja, ich mach gern mal ein Kreuzworträtsel.
Okay, verstehe. Ja, das bekommt man dann auch zu hören auf der Platte.
Opanke, ja, genau. Das ist ein Opanke-Skit.
Ja. Das ist auch der einzige Track, wo man deine Stimme dann wieder mal hört. So.
Ja.
Aber genau, die Tracks, wo ich das Gefühl habe, es könnte eine Sushi-Karte sein. Woher kommen die? Ist es wirklich japanisch oder bin ich da einfach nur
ignorant? Da sind drei japanische Namen drauf, ne? Stimmt. Gambit-Intro ist natürlich ein Eröffnungszug vom Schach, so. Deswegen auch als Intro habe ich gedacht, das ist passend. Aber genau, die drei japanischen Namen. Hideo Oshii ist Karate-Weltmeister, der im Bottrop wohnt. Und mehrfacher Karate-Weltmeister. Und der leitet da das Karate-Leistungszentrum. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Der ist weit über 80, aber immer noch fit. Der ist ein netter Typ. Ich habe den mal als Kind kennengelernt, weil ich komme ja aus Bottrop ursprünglich. Ne? Und das ist ein Zufall, dass er einen japanischen Namen hat. Oder beziehungsweise er auf der Platte gelandet ist. Das ist so, wie gesagt, eine Respektbekundung, ein Track wie ihn genannt zu haben. Dann haben wir Okami 7. Okami ist eine Filmreihe. Davon gibt es 6 Teile. Und es geht halt um Kuzuru Okami, ehemaliger, wie sagt man das, Adjutant des Shoguns, der durch so eine Finte dazu gebracht wird, so ein Thronanwärter oder sowas, der noch ein Kind ist, zu köpfen. Ja, der gerät auf jeden Fall in so eine Intrige und wird praktisch begibt sich dann auf den Weg der Hölle und hat einen Sohn, Daigoro, und der steckt dann irgendwann ein Schwert in den Boden und legt einen Ball in eine andere Ecke und sagt dann so: Daigoro, entscheide dich, willst du die Kindheit eines normalen Kindes führen oder kommst du mit mir auf dem Weg der Hölle? Und dann geht Daigoro zu dem Schwert und dann zieht er halt mit dem rum. Und der heißt auch, glaube ich, Lone Wolf and Card auf Englisch.
So, das war Twit One, der mit Sven aus unserer Redaktion gesprochen hat. Wir hören jetzt nochmal einen Song aus dem Album. Die beiden hören wir danach dann nochmal. Hier ist jetzt erstmal Okami 7 von Twit One.
Uh-huh.
So, nach diesem kleinen Interlude von diesem Interview könnte man ja fast sagen, kommen hier nochmal unser Redakteur Sven und Twit One.
Ihr habt die Okami 7 als Single rausgebracht, glaube ich. Ich habe auch gesehen, ihr hattet bei Instagram so ein kleines Teaser-Video. Ist das als richtiges Musikvideo auch geworden oder war das nur für Instagram?
Das war nur für Social Media ein kurzes Teaser-Video, genau. Und man muss dazu sagen, Singles, ne, digitale Singles, also vorab
keine
Auskopplung, ne? Also gab es jetzt nicht. Mich irritiert es immer noch, wenn jemand sagt, so, ja. Hey, ja, was sollen wir denn als Single? Eine Single ist für mich immer noch da an der Wand, eine 7-Inch oder eine 12-Inch. Ja.
Mit einem Remix oder so.
Aber das Game sagen. Heutzutage läuft ja so, ne, dass du vorm Release 1, 2, 3 digitale Singles raushaust.
Die dann aber für dich persönlich eigentlich auch gar nicht so die Rolle spielen irgendwie. Du würdest nicht sagen, dass das die stärksten Tracks auf dem Album sind, sondern
nee.
Das macht man. Okay, verstehe. Ihr macht auch gar keine gepressten Singles, oder? Wenn ich gerade drüber nachdenke.
Nee, also jetzt hier bei der Platte gibt es eine Edition mit einer 7-Inch-Single dabei, mit so 4 Bonus-Tracks da drauf, aber das, ja.
Was erwartet die Leute denn, wenn sie die 7-Inch dazu kaufen? 4 weitere Beats? Oder?
4 weitere Beats, aber welche, die sich gewaschen haben.
Wie kam es denn zu einem K-Dev-Master? Der wohnt nicht hier, oder?
Der wohnt nicht hier, oder? Nee, ich hab... Dass K-Dev die Platte gemastert hat, kam, hat sich ergeben, weil ich wusste, dass der halt super Mastering-Ingenieur ist. Und dann habe ich den Damu, The Fudge Monk, angeschrieben, ob er mich da mal connecten kann. Der hat zum Beispiel auch mal eine Radio Love Love aufgenommen und war bei mir und das war super nice. So. Auch erst total zurückhaltend und so. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und so. Und, ne? Und dann ging es darum, irgendwann, dass... habe ich ihn gefragt, hattest du schon mal einen Stromausfall, während du einen Beat gemacht hast? Und dann so, oh ja. Und dann haben wir so eine Ebene gefunden, so weißt du, so Beatmacher, überall kann das passieren, dass dir mal der Strom ausgeht, während du einen Beat machst. So, ne? Und da hat er auf jeden Fall die Story erzählt, dass er bei sowas wie dem technischen Hilfswerk in Washington gearbeitet hat und der hatte sich da sowas wie einen Stromgenerator geklärt. Der irgendwie immer läuft, sodass ihm das nicht passieren kann, dass der Strom ausfällt, dass während er ein Beat macht. Und da haben wir uns sehr gut verstanden und deswegen konnte ich ihn da locker drauf anhauen. Und der K-Dev ist auch ein super direkter, unkomplizierter Typ, der super schnell und super gut mastert. Der hat auch zum Beispiel die Oink 7-Inch jetzt vom Flowtech und mir gemastert. So, und ich würde ihn auf jeden Fall jederzeit wieder fragen, ob er das macht.
Ja, sauber. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren mal bei dir war und wir das Video-Interview gemacht haben, da hast du mir damals auch empfohlen, dass ich genau diese Frage am besten jedem Beatmacher in einem Interview stellen soll. Also ich habe es aber wieder komplett vergessen, ich werde es mir gleich aufschreiben. Mhm. Also jetzt zurück an dich. Erzähl uns bitte eine Story vom Stromausfall. Was war es für ein Beat? Hast du ihn wiedergefunden? Konnte er noch irgendwo landen? Keine Backups, nix?
Nix. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Beat war, aber ich habe da stundenlang dran gesessen und es war ein nicer Beat. Der hätte mich unsterblich gemacht. Und ich wollte einfach nur noch einen hohen kleinen Sinti-Ton aufnehmen. So einen durchgehenden hohen Fiebton und dann meinen kleinen Step-Filter drauf machen, dass ich dann so ein erst so den Ton aufnehme, wii, und dann den Stepfilter drauf mache und der dann wik, 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 wik macht. Ne? Dann habe ich mich dafür zur Seite gedreht, um ans Keyboard zu kommen und da war die Steckerleiste und da bin ich mit dem Fuß drauf gekommen und alles war weg, einfach ohne irgendwas gespeichert zu haben. Von daher, ey, ich könnte jedem in die Schnauze hauen, der sagt so, warum hast du den vorher nicht gespeichert? Oder ne, jeder, der irgendwie schon mal viel Daten verloren hat so und dann diesen Spruch kriegt, so, warum hast du das denn nicht, hast du denn kein Backup gemacht? Sag das niemals zu jemandem, der seine Daten verloren hat, so. Sag das niemals.
Ich meine, das ist ja auch bei Analog überhaupt nicht wirklich möglich, so. Dann, ich weiß nicht, was die, du arbeitest mit der Tausender, hat die irgendwie einen digitalen Speicher? Nee.
Ich kann da drauf abspeichern, aber wenn ich in Beatflow bin, dann bin ich im Beatflow, ja, ja. Dann mache ich nicht irgendwann strebermäßig ein Backup, so. Dann, ich mache den Beat fertig, dann speichere ich, dann ziehe ich das rüber auf den Computer, dann speichere ich. Aber während des Prozesses an sich nicht, nein. Während des Prozesses des Beatmachens.
Nee, verstehe ich voll. Hast du das Sample denn jemals nochmal benutzt?
Ich weiß nicht, was das war.
Okay.
Aber ey, das ist vielen Leuten passiert. Der Hoden hat mir letztens nochmal erzählt, da hat er ein Beat gemacht so und hat er gedacht, dass er gespeichert hat, hat einfach die Maschine ausgemacht. Dann hat er sich hingesetzt und den nochmal nachgebaut und er war natürlich nicht so wie beim ersten Mal. Und sowas ist einfach ärgerlich. Und ich meine, guck mal, wenn du irgendwo hinläufst, um, sagen wir mal, ist mir letztens passiert, ich laufe zur Post, um ein Paket abzuholen. Ich habe den Paketschein aber zu Hause vergessen und du musst einen Weg einfach unnötigerweise einfach doppelt gehen. Ist das immer ärgerlich. Und ey, bei einem Beat machen ist das natürlich sind das nicht irgendwie 500 Meter bis zur Post, sondern ein paar Stunden kreativer Prozess auch. Ne?
Vor allen Dingen wäre es so, als würde man einen Irrgarten zur Post gehen müssen und sich irgendwie den Weg merken müssen oder so.
Ja, und zwischendurch noch mit irgendwem kämpfen oder so.
Ja, genau. Das ist dann nicht Herkules, ne? Nein.
Odysseus. Ja.
Genau.
Genau, sowas ist immer super, super, super ärgerlich, ja. Vor allen Dingen, ne, macht man ja auch so viele kleine Schritte, so, weißt du, dass du so eine Hi-Hat noch ein bisschen umschneidest, ein bisschen unfadest, den Filter hier da drauf, so, das ist ja nicht nur, dass du stumpf irgendein Sample nimmst und dann so bum, bam, puff, dumm, Drums drauf, sondern es sind ja, auch wenn das vielleicht für einen geschulten Musiker so klingt, ne, so ein Beat, aber es sind ja schon viele Arbeitsschritte und so und es steckt viel Arbeit und Liebe drin irgendwie. Kann man nicht einfach nochmal machen.
Ich glaube, es können sich viele auch gar nicht so wirklich vorstellen, gerade was du meintest mit den Drums, hier nochmal faden, da nochmal faden. Wahrscheinlich denken die Leute, man hat irgendwelche Sample Packs und haut einfach die Drums immer wieder rauf und ja, hat vielleicht mal zwei Snares, ein Snare und ein Clap, die man übereinander legt und layert und dann war's das, aber so ist es nicht. Ja, hast du noch was zu sagen? Noch irgendwas über irgendwelche Leute, die daran zu teilen haben? Du kannst mir zum Beispiel auch mal sagen, was sieht man auf dem, was ist das für ein Foto? Hat jemand von draußen dann so voyeurartig dein Zimmerfenster fotografiert?
Nein, danke für das Kompliment, das ist der Duisburger Hauptbahnhof. Nee, ich habe das kleine Foto, was auf der Rückseite zu sehen ist, gemacht und habe dann durch Zufall ein Foto gesehen von Alexa Ramtun, die das gleiche Fenster fotografiert hat oder die gleiche Scheibe mit dieser Pflanze dahinter. Und gesagt so, haben wir geschrieben so und dann meinte ich so, ey, ich mach diese Platte so, kann ich das Foto verwenden? Und die hat das halt auch analog fotografiert und mir hoch aufgelöst, eingescannt, rübergeschickt und dann ist es vorne oben in der Ecke gelandet. Und die Flecken, die übrigens glänzen im Rest, im Gegensatz vom Rest zu der Platte, die habe ich selber gemacht. Und die hat der, hat die Gies im Winter für mich eingescannt. Habe ich aber keine Credits für gegeben. Aber jetzt bei Köln Campus ein paar Credits dafür wenigstens gegeben. Weil ich wusste nicht, was ich draufschreiben soll. Flecken eingescannt von Gies im Winter? Nein.
Ich glaube, die zwei Winters, die macht man immer automatisch im Kopf dazu, wenn man bei NPM oder in der deutschen Beat-Szene irgendwas kauft.
Genau, ey, die haben schon so
ob
viel.
Ob der Robert oder sie ist.
Ja, ja.
Aber ich find's schön, dass ihr da auch immer auf so Leute zurückgreift.
Ja, ey, das ist das Schöne daran, so weißt du, ich weiß, ich brauche ein Foto für hinten oder für vorne oder was auch immer. Ich connecte den Chico, mit dem ich auch schon oft zusammengearbeitet habe. Ich brauche irgendwie Cuts und frag den Retro-Gott oder Hulk Hoden oder ich brauche irgendein Instrument und frag Pascal Schäfer oder Keschaf oder wem auch immer so, oder den Miles Bonny, ob der ein paar Horns einspielen kann. So, das ergibt sich dann einfach so. Ne? Man hat über die Jahre so ein Netzwerk aufgebaut von talentierten, coolen Leuten, mit denen man total unkrampfig zusammen irgendwas machen kann. Und von daher finde ich das immer schön, wenn dann am Ende des Tages da irgendwie so eine Platte steht, wo dann auch viele Leute so ihre kleinen Bauteile zu beigetragen haben.
Das glaube ich, da kann ich dich verstehen. Twit One, vielen lieben Dank für das erneute Gespräch und für deine Zeit. Und ich hoffe, allen Leuten gefällt die Platte so gut wie mir.
Hoffe ich auch. Danke für deine Zeit und die erneute Einladung. Köln Campus, seit wie vielen Jahren komme ich immer wieder mal dazu, über meine neuen Releases oder irgendwas zu sprechen. Also das, danke für den durchgehenden Support.
Danke dir, Sven. Und lieben Dank auch an Twit One für die lieben Worte am Ende. Hier ist er nochmal für euch, Twit One mit I Hear Everything auf der 100,0.
www.kölncampus.com